wenn wir sagen, dass der Sport so gewachsen ist, dann muss man den Leuten ja auch mal sagen, warum sitzen eigentlich hier so zwei Harrys und quatschen über diesen Sport? Ich kann da nichts vorweisen, außer einer gerissenen Achillessehne und Dummgelaber. Und dann sitzt hier aber mir jemand gegenüber. Das muss man den Leuten schon auch mal klar machen. Ist so.
Nächstes Jahr wird wahrscheinlich diese Verkündung kommen, dass Paddel olympisch wird. Ich glaube, da muss man kein Wahrsager sein, um vorauszusagen, dass da zu viel Katari-Kohle drin steckt, dass das jetzt nichts wird. Was ist denn da realistisch bei dir, wann du auch mal wieder Sport machen kannst? Ich spiele natürlich auch immer noch Paddel. Wann stehen wir denn das nächste Mal wieder zusammen auf dem Paddelplatz?
Paddeltime, der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Paddel-Podcast.
Herzlich willkommen.
Schön, wieder da zu sein.
Paddel-Time, die erste richtige Folge nach einem langen Break. Genau, wir haben ja kurz erklärt eben, warum wir weg waren. Jetzt sind wir wieder da. Blick geht auch nicht mehr zurück, nur noch nach vorne. Erstmal wirklich, also so schnittig. Ich kann das gar nicht oft genug sagen.
Wirklich, ist es fast aerodynamisch.
Wirklich, wirklich Wahnsinn. Lass uns über Paddel sprechen. Ja. Und vor allem, lass uns darüber sprechen. Für mich ganz wichtig, ich habe mich ja wirklich, also ein Dreivierteljahr wirklich gar nicht mit Paddel beschäftigt. Ja. Gar nichts. Ich habe weder mir, so wie sonst vorher, habe ich ja fast alles gelesen, was irgendwie zugänglich war oder auch mir Videos angeschaut. Hol mich mal ab, wie man heute so gerne sagt.
Was gibt es Neues in der Paddelszene?
Was ist in den letzten anderthalb Jahren passiert?
Oh Mann.
Und bleib erstmal generell bei dem Sport und bitte bei dem Sport in Deutschland, weil danach kommen wir zu dir.
Also, was ist passiert?
Wächst der Sport denn überhaupt noch?
Es ist jetzt das eingetreten, auf das viele lange gewartet haben. Also, dass der Sport plötzlich boomt, kann man sagen. Und zwar kennt man das jetzt gar nicht unbedingt nur an der Anzahl an neu entstehenden Plätzen, das schon auch. Allein in Berlin sind, glaube ich, im letzten Jahr 4 oder 5 oder 6 neue Locations entstanden, wo man Paddel spielen kann. Und man erkennt es auch daran, dass früher war es immer so, wenn neue Paddelplätze entstanden, dann hat man das irgendwie mitbekommen. Dann wusste man irgendwie, das Gerücht geht um, in Trier entstehen Paddelplätze. Und dann hieß es irgendwie, ja, die Plätze in Trier haben jetzt aufgemacht. Und irgendwie wusste jeder, der in dieser Paddelbubble lebte, immer was überall passierte. Mittlerweile hat man halt den Überblick verloren. Es entstehen halt täglich überall Plätze. Ich würde sagen, die Anzahl der Plätze hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei 1200, 1300, 1400 Plätzen in Deutschland und ungefähr 100.000 Spielern, die jetzt spielen. Woran man es aber auch vor allem sieht, ist, dass eine ganz neue Kategorie an Spielern entstanden ist, die auch den Sport in die Breite treiben. Also Stichwort Influencer und Leute, die irgendwie prominent sind oder die sich damit schmücken oder die Feuer gefangen haben für den Sport und das jetzt irgendwie promoten auf allen möglichen Ebenen. Und auch Anlagen, die entstanden sind, die jetzt plötzlich wie klassische Startups, werden wir sicherlich auch nochmal genauer drauf eingehen in der Folge, die plötzlich wie Startups gegründet werden. Das heißt, die suchen Venture Capital und finden das auch und da investieren von, weiß nicht, Sportler, Fußballer, aber auch bekannte Family Offices oder die Familie Hopp, die auch ja sowieso viel im Sport im Machen bereits, investieren dann plötzlich in Unternehmungen, die Paddelhallen betreiben wollen. Mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Ne? Also dadurch wächst der Sport natürlich super schnell. Dadurch entstehen natürlich auch die Gefahren, dass der Sport so eine Entwicklung nehmen könnte, wie in Schweden. Auch durch das Überpacen plötzlich werden astronomische Mieten gezahlt, die vorher nicht denkbar waren für Hallen, die geeignet sind dafür und so. Wo man auch die Frage stellen muss, ist das auch am Ende gut, dass Mieten gezahlt werden, die eigentlich durch die Vermietung der Plätze gar nicht wirklich wieder reinbekommen werden können. Und gleichzeitig ist aber auch so, das ist so der eine Teil, dass so sehr viel entsteht im kommerziellen Bereich, gleichzeitig aber eben auch parallel im Bereich der Sportvereine. Vornehmlich natürlich Tennisvereine, aber auch ganz viel Fußballvereine, Hockeyvereine, vor allem ganz, ganz viel, die Plätze bauen. Und lustigerweise ist bei den Tennisvereinen kommt jetzt langsam auch so diese Erkenntnis. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil in Tennisvereinen häufig häufig eben so eine ältere Vorstände sind, die auch so ein bisschen das Gefühl haben, man nimmt ihnen jetzt ihre Tennisplätze weg. Und gleichzeitig ist es natürlich so, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt einfach zu wenig oder nicht genutzte Tennisplätze und genauso wie es auch andere Sportplätze oder Flächen gibt, die dafür tauglich sind, aber Tennisplätze sind natürlich schon als Sportfläche schon designiert und eignen sich deswegen dafür ganz gut. Und dann muss man, wenn man diese Hindernisse überwindet, dass es da vielleicht, sagen wir mal, einen tradierten Vorstand gibt, der so seit 50 Jahren diesen Tennisclub betreut oder da aktiv ist, die müssen plötzlich umdenken. Jetzt sehen sie aber plötzlich, es werden neue Mitglieder gewonnen dadurch für den Verein. Also der Gesamtverein profitiert und entsprechend gibt es dann so ein Umdenken oder einen Umschwung und das sehen wir jetzt ganz viel. Also dass ganz viele Vereine jetzt bauen und das ist natürlich eine Riesenentwicklung, weil das wird am Ende das Rückgrat des Sports sein, denn die kommerziellen Anlagen, da können wir irgendwann noch sagen, die werden irgendwann in Probleme geraten, sage ich voraus. Ich glaube, die Tennisvereine oder Sportvereine werden am Ende die Grundlage bilden für die langanhaltende Existenz des Sports.
Ich kann dir unterstützend sagen, also klar, du hast ja immer recht, du erinnerst mich manchmal so ein bisschen an meine Frau, die auch immer glaubt, dass sie immer recht hat.
Du weißt, dass es ein wesentlicher Unterschied ist. Eingangs hast du gesagt, du hast immer recht und dann hast du gesagt, sie glaubt immer, dass sie recht hat. Da ist nicht unwesentlicher Unterschied.
Das stimmt ja gar nicht bei dir. Außer jetzt bei dieser einen Geschichte, ja, bei dem Thema, wie sich der Sport entwickelt. Ich kann dir nur sagen,
ich dachte auch, dein Fuß fällt, aber er ist nicht abgefallen. Da hatte ich zum Beispiel Unrecht.
Siehst du? Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass das bei dir einfach nicht der Fall ist.
Ja.
Wenn ich den Leuten oder wenn ich gefragt wurde, also vor allem in dem ersten halben Jahr, als ich noch diesen Schuh hatte, diesen Vakupit, das ist ja klar, so, was passiert, was haben sie gemacht oder so. Das war wirklich irre zu sehen. Also auch alleine innerhalb dieser 7 Monate, bilde ich mir nicht ein, sondern es war wirklich irgendwann auffällig, dass ganz am Anfang mehr Leute damit nichts anfangen konnten, als ich erzählt habe, wobei ich mir die Sehne gerissen habe, als am Ende und vor allem in diesem Jahr nochmal ganz anders. Wir haben das ja in den ersten Folgen, glaube ich, ziemlich klar oder ziemlich deutlich gemacht, diese Unbekanntheit, wie Paddeln auf dem Wasser und mit was man das eher verwechselt hat oder geglaubt hat und eigentlich gar nicht diesen Sport kannte. Und das war für mich wirklich, der eigentlich ganz weit weg war, alleine dadurch deutlich erkennbar, also wirklich deutlich erkennbar, dass selbst auch mein Sohn, mittlerweile 13, auch in seinem Umfeld jetzt sogar jemand hat, der Paddel spielt. Also der in einer, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber er sagt in der U14-Mannschaft bei einem Club.
Ja, wo macht er das?
Das muss irgendwo Charlottenburg oder oben Grunewald oder irgendwo
sein. Ach so, nee, das wird wahrscheinlich Paddel Charlotte Mitte sein. Die haben, glaube ich, eine Juniorenmannschaft. Ja, ja, ja.
Also haben wir auch ganz oft drüber geredet. Und das darf man ja nicht vergessen und das ist wirklich dieses Faszinierende. Wir haben ja diesen Podcast damals begonnen, weil wir ja gesagt haben oder ich durch dich ja in etwas gebracht wurde und da muss ich dich ja einfach, du bist ja visionär jetzt ganz ernsthaft, du bist in diesen Sport, hast du dich verliebt, du hast deine Unternehmung, deine geschäftliche Unternehmung begonnen und das ja alles zu Zeiten, kann jeder ja mal zurück in der Audiothek gehen sozusagen, wann wir damit angefangen haben, als dieser Sport eigentlich ein Phänomen war in dem Sinne, dass man daran geglaubt hat, eine große Prophezeiung zu sein. So, mit Jasper Arends ganz vorne, aber eben du ja eben, ich will das wirklich nochmal sagen, für alle, die das eben auch nicht wissen, wie breit du ja in diesem Sport aufgestellt bist und welche mittlerweile ja nicht nur Expertise, sondern ja wirklich du Bedeutung du in diesem Sport hast.
Jetzt reicht es langsam.
Du bist Unternehmer, du bist in der Nationalmannschaft, du bist immer noch hoffentlich im Vorstand des Bundesverbandes, des Paddelverbandes.
Des Deutschen Paddelverbandes, ja. Du machst es einem nicht einfach, weil diese Art von Lobhudelei,
Jasper, ist ja ein bisschen peinlich. Wir haben doch hoffentlich eben eine ganz neue Hörerschaft. Man muss doch auch mal an die Leute denken.
Ja.
So, wenn wir sagen, dass der Sport so gewachsen ist, allein in anderthalb Jahren, und wir versuchen hier neue Leute ranzukriegen, dann muss man den Leuten ja auch mal sagen, warum sitzen eigentlich hier so zwei Harrys und quatschen über diesen Sport? Ich kann da nichts vorweisen, außer einer gerissenen Achillessehne und Dummgelaber. Und dann sitzt hier aber mir jemand gegenüber. Entschuldigung mal. Also, oder? Das muss man den Leuten schon auch mal klar machen.
Gut. Next.
Ist so. Wirklich.
Ja, ja, okay.
So, und das ist für mich, sage ich dir auch ganz ehrlich, bei dieser Neuaufnahme dieses Podcasts, wird das auch, glaube ich, deutlich wichtiger als in der Vergangenheit sein. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Diese Blicke, die du hast, das ist ja schon Gold wert. Also eben als Unternehmer hast du nochmal auf der einen Sicht einen Blick auf diesen Sport, wie er sich entwickelt. Im Verband nochmal ganz anders. Als Spieler, als Nationalspieler eben auch nochmal ganz anders. Und ich glaube, das ist ja auch das, wo man, wie sagt man immer so schön neumodisch, USP, also was ist das Einzigartige, vielleicht auch, was es auch in Zukunft sein wird hier bei uns. Das sind ja diese Einblicke. So, darauf freue ich mich total. Deshalb lass uns wirklich mal anfangen. Du hast gesagt, wie sehr sich auch die Zahl der Spieler verändert hat. Glaubst du, dass dieses Tempo, du hast es gerade schon angedeutet, dieses Tempo der Entwicklung tragbar ist? Oder anders gefragt, bist du selber sogar überrascht davon? Du hast nie wirklich gezweifelt, aber man konnte sich nie sicher sein. Bist du heute eher überrascht davon, wie schnell es ging?
Nee, das nicht. Ich bin nur überrascht. Ich habe manche Begleiterscheinungen nicht erwartet. Also zum Beispiel dieses ganze Instagram-Influencer, so die ganze Social-Media-Ebene, weil ich nicht so, also ich meine, ich habe einen aktiven Social-Media-Account mit der Firma, aber privat nutze ich eigentlich kein Instagram, sondern mein Instagram-Feed ist nur auf Paddel ausgerichtet, weil es mit der Firma zu oder mit den Firmen zu tun hat, die wir betreiben. Und insofern wird das natürlich auch schon da immer aufgeführt. Und deswegen ist das natürlich auch schon sehr spezifisch und deswegen kommt auch immer das, was Paddel-related ist. Aber zu sehen, wer da plötzlich aktiv ist, wer sich auf dem Paddelplatz ablichtet, plötzlich andere Clubs in Amerika, irgendwie ein Reserve Paddle Club mit ganz exklusiver Ausrichtung.
Hast du irgendwas gerade zur Hand oder vor Augen? Thema Influencer?
Ja, das Problem ist, dass ich natürlich die Namen häufig nicht kenne. Ja, ich sehe nur und ich höre das aber von meiner Social Media Managerin, die sagt, ach, jetzt ist übrigens der und der, der hat irgendwie 5 Millionen Follower, der macht jetzt eine Party da und da. Und zum Beispiel auch das ganze Thema, der soziale Aspekt des Paddels, der auch nicht nur auf dem Platz stattfindet. Also das ganze Thema Paddle-Partys, Breakfast-Paddle, Leute, die morgens um 7 Paddle spielen gehen und danach zur Arbeit oder Daydrinking und Paddle oder Tinder und Paddle, was ja auch ein Thema ist. Ne? Tinder hat einen Paddleplatz, einen Pop-Up-Court gebaut und man sagt ja, Paddle ist irgendwie das neue Tinder. Und ich habe mich immer gefragt, bei so Single-Courts, die es ja auch gibt, also die schmaleren 6 Meter breiten Courts, wo man 1 gegen 1 spielt und die sind häufig, spielen da Mann und Frau drauf. Und ich habe mich immer gefragt, okay, das sind wahrscheinlich Freund und Freundin, die irgendwie Zeit zusammen verbringen wollen, bis mir irgendwer erklärt hat und ich das dann auch gesehen habe an der Art, wie die flirtiv miteinander waren. Nee, das ist wahrscheinlich deren erstes Date. Und dann wollen die das nicht mit 4 Leuten auf dem Platz machen, dann gehen die auf den Single Court und spielen miteinander. Und dann zeigen die sich gegenseitig, wie man den Schläger hält und wie man sich bewegt und dies und das und so. Und dann ist das halt so eigentlich eine tolle, charmantere oder romantischere Art, sich kennenzulernen, als sich bei Tinder zu verabreden und zu sagen, komm, wir steigen sofort in die Kiste.
Und dieses Ding, also ich hatte dich ja, glaube ich, so vor 10, 11 Tagen gebeten, mir so ein paar Stichpunkte zu schicken zur Vorbereitung
des ersten Podcasts. Habe ich sofort, fast sofort gemacht.
Die Liste kam gestern um 18.30 Uhr. Und als ich durchgegangen bin, war wirklich das, was mir sofort aufgefallen ist, fand ich mega. Also diese Geschichte finde ich wirklich großartig. Das werden wir auch nochmal extra perspektivisch mal machen.
Aber weil die Frage war sozusagen, ob ich damit gerechnet habe oder ob das nachhaltig oder ob das haltbar ist oder ob ich überrascht bin davon. Insofern, nee, von der Geschwindigkeit, nicht eben nur von diesen Begleiterscheinungen. Dass jetzt natürlich so ein bisschen Goldgräberstimmung entsteht, dass neue Firmen entstehen, auch neue Konkurrenten oder Mitbewerber mit uns. Das ist alles erwartbar und das ist auch alles okay. Aber diese Randerscheinungen, mit denen habe ich nicht gerechnet. Und was die Geschwindigkeit angeht, ich glaube, wir sehen noch gar nicht die volle Geschwindigkeit. Ich glaube, die wird nächstes und dann übernächstes Jahr wird es, glaube ich, erst so richtig abgehen. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich diese Verkündung kommen, dass Paddel olympisch wird. Ich glaube, dass das dann noch
mal... Ist es schon soweit?
Nächstes Jahr wird es verkündet werden. Also ich glaube, da muss man kein Wahrsager sein, um vorauszusagen, dass da zu viel Katari-Kohle drin steckt, dass das jetzt nichts wird. In 32, ne? Es geht darum, dass Paddel 32 sozusagen als olympische Disziplin...
Wo sind die Spiele 32?
Ah, wo war denn das mal noch?
Kann jeder selber googeln.
Ja, irgendwo. Okay. Irgendwo werden die sein. Jedenfalls soll es da dann stattfinden und wird es vermutlich auch. Ich glaube, die letzte offizielle Reise von dem ausgeschiedenen IOC-Präsidenten Thomas Bach, dem Deutschen, die ging zu dem Präsidenten des Paddelverbandes.
Ach.
Ja, dem lieben Luigi. Und da wurde dann Paddelschläger überreicht und so. Also das waren schon so Zeichen, die gesetzt wurden. Und insofern kann man davon ausgehen, wenn das natürlich passiert und der Sport olympisch wird, dann wird die Rakete nochmal eine Stufe zünden.
Und warum 28 nicht schon? Das ist zu kurzfristig.
Ich glaube, es ist zu kurzfristig. Es kann sogar sein, dass es 28 noch so kurzfristig reinrutscht als Demonstrationssportart oder Gastsportart oder irgendwie sowas. Da gab es irgendwelche Gerüchte. Aber 32 ist davon auszugehen so. Und genau. Ansonsten sind aber auch die anderen Sachen, die waren irgendwie zu erwarten. Aber auch das sind natürlich auch meist positive Sachen dieses Jahr. Da werden wir sicher auch nochmal drauf eingehen. Hat eben auch die Premier Paddle Tour, die große Profi Paddle Tour, das erste Mal ein Turnier in Deutschland abgehalten, in Düsseldorf. Das war jetzt im September und verlief auch sehr erfolgreich, weil alle Topstars der Welt angetreten sind. Und ich glaube, die Betreiber, dazu gehört eben auch die Familie Hopp und andere und die MM Sports aus München und glaube ich noch Paddle City. Das ist eine der größten Betreibergesellschaften für Paddelhallen. Die haben sich, glaube ich, die Rechte gemeinsam für 5 oder mehr Jahre gesichert, um Premier Paddle nach Deutschland zu holen. Und das gibt natürlich auch einen riesen Kick nochmal. Und insofern, nee, irgendwie überrascht es mich nicht. Sonst hätte ich natürlich auch ehrlicherweise, baue ich drauf seit Jahren. Ne? Wir haben unsere auch Investitionen getätigt, was unsere Firmen angeht, im Hinblick darauf, dass irgendwann diese Boomphase auch wirklich eintritt. Insofern wäre es umgekehrt eher ehrlicherweise enttäuschend gewesen, wenn es jetzt immer noch nichts ist oder wäre. Also das haben wir nicht ich will nicht sagen vorausgesagt, aber wir haben es so eingeplant. Und wir sahen uns aber nie als besonders visionär, weil wir immer nur zu den Nachbarländern geguckt haben und gedacht haben, ja mein Gott, da ist es schon so, die Deutschen sind vielleicht ein bisschen konservativer oder schwerfälliger oder zurückhaltender, was sowas angeht. Aber auch in anderen Sportarten zu sehen, in gewisser Weise auch nachhaltiger. Also ich glaube, dass das, was in anderen Ländern im Negativen passiert, sicherlich auch eine Gefahr ist in Deutschland. Und trotzdem haben wir so eine gesunde Vereinskultur hier, so dass man eben Leuten ermöglicht, für 200 Euro im Jahr Mitglied irgendwo zu werden, um dann irgendwie All You Can Play zu machen. Ich glaube, dass das für einen Sport gut und gesund ist. Das gab es in Schweden immer gar nicht so. Das ist ein Grund, warum das in Schweden auch problematisch wurde, weil du natürlich immer nur die kommerziellen Anlagen hast und gar nicht diese Vereinskultur, immer gewohnt bist, auch jedes Mal zu zahlen, wenn du spielst. Und ich glaube, das tut dem Sport gut. Der wächst halt ein bisschen langsamer dadurch, aber auf der anderen Seite wächst er vielleicht ein bisschen nachhaltiger und langanhaltender. Insofern, nee, sind wir da irgendwie super glücklich, wie es gerade läuft und auch weder überrascht noch irgendwie überfahren davon.
Wir machen ja so ein bisschen so einen kleinen Reset-Knopf, dass wir uns auf allen Bereichen jetzt mal sozusagen, dass wir neu starten, bevor ich jetzt gleich zum nächsten Thema dann sozusagen komme. Du hast ja gerade gesagt, du warst ein bisschen überrascht von den Begleiterscheinungen, die sich sozusagen entwickelt haben. Jetzt hätte ich ja schon so ein bisschen erwartet oder auch gerade gehofft bei dir, nachdem du von mir so viel Positives abbekommen hast, aber du kannst dich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Das habe ich in sehr vielen Folgen vorhergesagt. Und du hast gezweifelt. Du hast damals wirklich, du wirktest da nicht überzeugt von, als ich gesagt habe, dass dieser Sport für mich das Potenzial zu einem absoluten Eventsport. Ja. Natürlich hatte ich keine Tinder-Idee oder sowas. Aber ich fand, das war das, in diesen wenigen Monaten, in denen ich gespielt habe, hat mich diese Kluft an Qualität der Plätze, an dem Surrounding und dem Drumherum am meisten abgefuckt. Klar, ich war froh, dass es einen Langwitz einen Platz gab, weil es 20 Minuten, 25 Minuten so und jetzt nicht irgendwie tief in den Osten reinfahren musste. Aber das war eine Frechheit. Also der Platz, okay, also klar, man fährt hin, um Sport zu machen, aber drumherum einfach gar nichts. Ja. Also wirklich nichts. Du konntest ja nicht mal, glaube ich, einen Kaffee trinken oder weiß gar nicht, ob es ein Wasser gab. So. Und das war ja zum Beispiel auch in Mitte, ist ja dann direkt anders, weil die Anlage natürlich gleich anders ist mit Beachvolleyball und mit dieser Hütte da. Das sieht irgendwie schöner aus. Aber ich fand dieses verschenkte, aus meiner Sicht damals, Potenzial, weil dieser Sport hat ja so viel, auch ob das Lifestyle und drumherum. Also, und er ist ja cool irgendwie auch. Das hat mir da echt gefehlt. Und ich finde schön, als ich das gestern gelesen habe bei dir, wie sich das eben in der kurzen Zeit in dem Bereich entwickelt hat. Finde ich großartig.
Und das finde ich auch. Und trotzdem, ne, weil du sagst, da ist verschenktes Potenzial, ist es auch immer noch. Weil wir haben immer noch eine Situation, dass es ausreicht, einfach selbst die neuen Anlagen, die entstehen, sind so weit weg davon, wirklich irgendwie das Potenzial auszuschöpfen, wie so ein Club aussehen könnte. Weil im Moment reicht es immer noch aus, einfach Paddlecourts reinzumachen, die Beleuchtung ein bisschen nett zu machen, eine Kaffeemaschine hinzustellen, Leute mit dem iPad und alle irgendwie duzen sich und sind irgendwie so social. Und trotzdem glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel, da sind die Amerikaner ja doch irgendwie konsequenter, also zum Beispiel jetzt Thema Andre Agassi, der jetzt auch ja groß einsteigt in das Paddelgeschäft und in so eine Kette von Clubs investiert, die nichts mit Tennis zu tun haben, die in Racquet-Clubs sind, wo nur Paddel und Pickleball gespielt wird, aber drumherum eben noch Spa, Restaurant, Beach-Atmosphäre, letztlich eine Art Country-Club für Racquet-Sport. Also ein Country-Club fernab von Golf und Tennis, sondern jetzt in Richtung Paddel und Pickleball. Das haben wir in Deutschland noch gar nicht.
Also, wobei ich gesehen habe bei Instagram, auch das überraschend, eine Werbung, ein Hinweis auf eine Halle, die jetzt am Wochenende, glaube ich, aufgemacht hat in der Großbärenstraße. Eine Mischhalle, also Paddel und Pickleball.
Genau, ich war noch nicht da. Ich spiele nächstes Wochenende da.
Sah super aus.
Genau, also ja, Bilder. Soll auch sein. Soll für Paddel nicht ganz optimal sein. Irgendwer sagte was von der Deckenhöhe oder so. Aber an sich ist das natürlich schon genau die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass das irgendwann die Richtung sein wird, die kommerziellen Anlagen einschlagen müssen, um zu überleben, weil sie irgendwann natürlich die Konkurrenz spüren müssen. Jetzt, wo der Bedarf so hoch ist, du hast ja immer noch einen Buchungsvorlauf von 2-3 Wochen teilweise, wenn du die begehrten Zeiten haben willst. Da kannst du es dir leisten, einfach irgendwie einen Court irgendwo hinzustellen. Das sieht man ja an den Anlagen, wie zum Beispiel in Langwitz. Die sind rotzschlecht, die Courts. Die gleiche Art von Anlage gibt es auch in Wedding, auch auf so einer Eislaufbahn. Das ist auch, glaube ich, der gleiche Betreiber. Das ist immer nur so temporär für die Sommermonate. Die Courts sind schlecht, die Bedingungen sind schlecht, da ist auch kein soziales Drumherum. Das funktioniert jetzt, solange es keine Konkurrenz gibt. Die Dinger verschwinden sofort, wenn es drumherum richtige Clubs gibt oder Vereine gibt, wo Paddelplätze entstehen mit einem sozialen Miteinander. Dann sind die sofort weg. Das sind die ersten, die gehen. Aber das das ist auch nicht deren Ziel, jetzt langfristig da zu sein, sondern die wollen das abschöpfen, solange es geht, und dann verschwinden die wieder. Und da muss man natürlich gucken, wenn das überall entsteht, dann müssen die, die bestehen wollen, was anderes anbieten. Es wird irgendwann die Situation kommen, dass du immer die Auswahl hast. Das sehen wir jetzt schon in Berlin. Die Buchungssituation hat sich schon entspannt im letzten Jahr. Einfach, weil wir haben die spektakulären Courts am Hauptbahnhof von Paddle City, die unter der Bahnüberführung sind. Da ist quasi eine Überdachung. Die sind zwar outdoor, aber die Bahnschienen laufen da drüber. Dann gibt's, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Die Hälfte kenne ich gar nicht in Berlin sozusagen.
Endlich auch Charlottenburg.
Genau, Charlottenburg auch. Auch die Füchse bauen jetzt noch weitere Courts und so weiter. Und man merkt schon, dass die Buchungssituation sich leicht entspannt hat. Und irgendwann wird natürlich eine Situation da sein. Jetzt haben wir vielleicht aktuell, keine Ahnung, 80, 90, 100 Courts in Berlin. Wir werden irgendwann 2, 3, 4, 500 Courts haben. So wie bei Tennisplätzen auch. Und dann entscheidest du danach, wo es wirklich am geilsten ist zu spielen. Wo verbringe ich gerne die meiste Zeit? Weil am Ende, im Moment ist es so, du stellst die Anlage hin. Alle wollen es immer vollautomatisiert machen, dass es kein Geld kostet, dass Leute da stehen. Dann stellst du den Automaten hin. Du kannst mit einem Code irgendwie Tag und Nacht rein, raus. Du spielst, du holst dir ein Getränk aus dem Automatenhaus wieder ab. Und irgendwann ist vielleicht, reicht das vielleicht nicht mehr. Wenn du sagst, wo gibt's vielleicht einen Ort, also ne, der ist wie, keine Ahnung, der mehr ist wie es war Bali. Also wo du hingehen kannst, wo du spielen kannst, wo du vielleicht auch was essen kannst, wo du dein Wochenende verbringst. Wie in einem Club, in dem du gerne Zeit verbringst. Wo ein Turnier stattfindet, wo du danach vielleicht auch noch irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen oder abends was zu essen und so weiter. Also ich glaube, es wird Angebote geben müssen, um die Clubs attraktiv zu machen für die zweite Phase sozusagen, wenn die erste Phase an Platzmangel zu Ende geht. Ich glaube, da wird es einen ganz großen Umschwung geben, weil ich glaube, ganz viele, gerade die so das als Startup machen, die planen noch nicht so in die Richtung. Und da ist die Frage, funktioniert der Business Case auch, wenn du plötzlich nicht mehr 40 Euro plus die Stunde nehmen kannst? Funktioniert der Business Case auch, wenn du irgendwann, was passieren wird, nur noch 24 Euro die Stunde nehmen kannst? Oder kannst du dann, um 40 Euro die Stunde nehmen zu können, musst du halt mehr anbieten, als einfach nur einen Court in eine leere Halle zu stellen? Das sind schon irgendwie Entwicklungen, die da kommen, aber es ist super spannend, weil im Moment ist es natürlich noch Wildwuchs. Also im Moment passiert alles Mögliche und was am Ende übrig bleibt, wird man irgendwie sehen. Aber es ist total spannend zu sehen. Auch interessant zu sehen, weil das Folgen hat für uns im Geschäft, die wir so gar nicht angenommen hatten. Also na klar, unser Geschäft läuft gut. Wir verkaufen natürlich da auch immer mehr und immer mehr. Aber zum Beispiel haben wir festgestellt, unser durchschnittlicher Warenkorb, jetzt bei Paddelfreunde, unserem Retail-Geschäft, ist zurückgegangen von 170 Euro vor 3 Jahren auf 100 Euro jetzt. Das liegt einfach daran, dass wir ein Anfängermarkt sind und 80% unserer Kunden kaufen Schläger im Sub-100-Euro-Bereich, weil sie den ersten Schläger kaufen. Als wir anfingen, waren wir quasi der Shop für Leute, die schon Paddel gespielt haben und sich gefreut haben, dass sie nicht bei irgendwelchen unzuverlässigen spanischen Online-Händlern einkaufen müssen und haben sich gefreut, da gibt es jetzt einen deutschen Shop, und dann sind die alle zu uns gekommen und haben ihre, in Anführungszeichen, Profischläger bei uns gekauft. Diesen Markt mit den Profischlägern, den teilen wir uns jetzt mit allen Händlern, die da sind. Die gucken jetzt immer, wo ist das günstigste. Die jetzt zu uns kommen, sind vor allem die Anfänger, ne? Weil die sehen, okay, das ist der größte Shop, da gehen wir hin, wir klicken drauf und das ist der Schläger für 75 Euro. Und das führt dazu, dass unser Warenkorb sukzessive runtergegangen ist, weil wir jetzt halt zu 80-85% die Schläger-Erstkäufer bedienen. Und für uns auch mit den allen Implikationen. Wir müssen davon mehr einkaufen. Wir werden auch irgendwann, das gab es auch in Schweden, irgendwann geht das wieder hoch. Irgendwann verkaufst du halt keine Anfängerschläger mehr, weil irgendwann sind alle Anfänger bedient und dann fangen die an, den nächsten Schläger zu kaufen und dann geht das hoffentlich wieder hoch. Aber es ist interessant zu sehen, wie diese Folgen auch sich bei uns jetzt ohne Wertung, wie die aber einfach sich bemerkbar machen, dass der Markt sich so entwickelt. Ich sehe das ja auch immer, von wo die Leute überall bestellen. Ich denke mir auch mal so, ich wusste gar nicht, dass es da schon Paddelplätze gibt. In irgendwo Orte, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder auch zu sehen, dass Leute aus meinem Bekannten- oder Verwandtenkreis bei uns bestellen, die aber nicht sich melden und sagen, hier, hast du mal einen Tipp oder so, sondern wo ich plötzlich sehe, die kenne ich doch, den Namen. Oder wir waren jetzt im Sommer mit der Familie meiner Frau, die kommt aus einer Großfamilie auch, und wir waren in Italien und haben so eine ganze Hofstelle gemietet mit 50 Leuten und da waren 5 oder 6 oder 7 Leute dabei aus dem nahen Familienkreis, die jetzt in Flensburg angefangen haben, Padel zu spielen, und zwar so intensiv, dass die teilweise 1 bis 2 Mal Mal täglich spielen und jetzt auch angefangen haben, ohne das vorher zu kommunizieren. Wir haben die auch nicht dazu gebracht oder auch überredet oder so, sondern da ist eine Halle entstanden in Flensburg, die haben das für sich entdeckt und zack sind die hooked. Und dann waren wir so und es war irgendwie klar, wir haben dann Sachen auch mitgenommen oder plötzlich standen wir mit 10 Leuten von diesen 50 oder 12 Leute sind dann losgefahren und sind in Italien dann Paddelspielen gegangen, was auch total einfach möglich war. Wir sind dann 20 Minuten gefahren in der Toskana von dem Hof, der wirklich am Arsch der Welt war, geguckt online, wo ist der nächste Paddlecourt mit dem Buchungstool, zack, angerufen, gebucht. Und dann haben wir einen Vormittag irgendwie mit der Familie Familienpaddel gemacht.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, total.
Du hast gerade eben Wildwuchs gesandt. Wir hatten ja auch ein weiteres Ziel für den Podcast, war ja die Länge einer Folge, sollte ja nicht 30 Minuten übersteigen. Ich glaube, der Monolog gerade war schon knapp 28 Minuten.
Sehr gut.
Wir sind fast am Ende. Aber ein Thema will ich noch. Verband.
Oh, ja.
Wie gesagt, das sind diese unterschiedlichen Einblicke. Das fehlt noch. Du bist noch im Bundesvorstand des Deutschen Paddelverbandes.
Du nennst das immer Bundesvorstand. Also, ein Satz dazu. Jeder, der mich kennt, weiß natürlich, dass ich auch gerne Paddel spiele. Aber mein Herz schlägt natürlich in erster Linie für die Funktionärstätigkeit im Verband.
So.
Ne, das soll immer klargestellt
Absolut.
Sein.
Absolut.
Ich bin und bleibe in allererster Linie Verbandsfunktionär. Das ist vor meiner Firma, vor meinem Ehemann. Hobby, vor meiner Frau. Ich bin mit Leib und Seele Funktionär. Noch nur auf nationaler Ebene. Wer weiß, wo da die Reise noch hingeht.
Du hast auch langsam so eine Ähnlichkeit mit Sepp Blatter.
Ja, altersmäßig wahrscheinlich. Ich hole auf. Grüße an Sepp Blatter. Ja, also ich bin noch im Vorstand vom Deutschen Paddelverband, ja.
Deine Position? Um das einfach auch nochmal klar zu machen, nochmal diese ganze Bedeutung.
Vorstand.
Für was? Verantwortlich?
Ach so, verantwortlich für die Senioren-Nationalmannschaft und für das Thema Marketing und Sponsoring. Das heißt, ich versuche, Geld einzusammeln, damit die Verbandsarbeit auch vonstatten gehen kann. Und da bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil das ein Thema ist, was ich auch wirklich interessant finde. Das Thema Digitalisierung. Also ich habe zusammen mit der Geschäftsführerin unseres Verbandes, betreue ich ein Projekt, das mir sozusagen über den Weg gelaufen ist. Ich habe eine Hamburger Agentur kennengelernt, die für den Hockeyverband eine Software gebaut haben, um die gesamte Verbandsarbeit modern zu gestalten. Also Verwaltung, den Spielbetrieb und. Und wir haben eine sehr veraltete Webseite gehabt und wir hatten einen Vorstand, der sich darum kümmern wollte, die Webseite neu zu gestalten. Und das stockte irgendwie immer so ein bisschen, da ging nicht richtig voran. Und dann habe ich diese Agentur kennengelernt, Sporting Rock, und ich habe mir das irgendwie angehört. Wir sind ins Gespräch gekommen und dann habe ich die sozusagen mit reingebracht beim Paddelverband und bei unserer Geschäftsführerin bin ich auf sehr offene Ohren gestoßen und so haben wir das Projekt gemeinsam gestartet, dass wir quasi die gesamte Digitalisierung für den Verband neu aufstellen. Mit dem Ziel, dass wir am Ende steht sozusagen eine App, über die alles gesteuert werden kann. Also die Mitgliedschaft, die Lizenzierung der Spieler. Alle Spieler haben ihr eigenes Profil da. Die gesamte Verbandsarbeit kann darüber organisiert werden. Der Spielbetrieb, die Ligen, die Turniere und so weiter und so fort. Und das ist ein Riesenprojekt, natürlich auch ziemlich teuer. Wir haben aber einen guten Deal mit denen ausgemacht. Das heißt, das ist eine Art Barter-Deal. Die kriegen so ein bisschen von den Lizenzeinnahmen geringfügig und gleichzeitig sind sie auch Sponsor von der deutschen Nationalmannschaft. Das heißt, als wir jetzt in Valencia gespielt haben, hatten wir die Firma Sporting Rock auch schön auf dem Ärmel. Und das ist ein Projekt, was ich mit betreue und was ich glaube auch wichtig ist, um in der Zukunft so modern und organisiert aufgestellt zu sein.
Mit der Bitte um kurze Antwort, 3 Fragen noch bezüglich deiner Verbandsarbeit. Die größte Herausforderung für den Deutschen Paddelverband in kurzfristiger Sicht?
Den überall stattfindenden Kampf gegen den nationalen Tennisverband zu gewinnen.
Aussicht darauf?
Gut.
Dein größter Erfolg als Funktionär in diesem Jahr?
Muss ich drüber nachdenken. Frag mich nächste Woche nochmal.
Okay. Dein größtes Versagen als Funktionär?
Oh, das sind ja jetzt richtig, jetzt kommst du mir ja wieder so kiebig mit so Journalistenfragen.
Diese Wohlfühlwolle?
Ja, nee. Ja. Und Mensch, erst heißt es, du bist so schlank geworden und du bist so toll. Ich wurde nur eingeseift, merke ich gerade. Und jetzt kommt die Dusche. Alles klar. Mein größtes Versagen, nee, ich würde es nicht Versagen nennen, aber das, was mich am meisten nervt, dass wir da nicht schneller vorankommen, ist, dass wir tatsächlich uns immer noch rumärgern müssen mit dem Thema Tennis. Das nervt mich. Das nervt mich, weil es unnötig ist, weil es dem Sport nicht gut tut. Da ist auch, steckt auch eine Unverschämtheit dahinter, sozusagen von Ansprüchen und so. Und da merkt man, dass man in so ein Nest von Sportfunktionären und Sportpolitik reinkommt, der ziemlich dirty ist, so wie da geschachert wird und so. Du musst dich halt mit dem DOSB irgendwie auseinandersetzen. Auseinandersetzung. Wir werden uns ja da bewerben beim DOSB um die Anerkennung, was fast ein bisschen absurd auch ist, weil der Sport ja noch gar nicht olympisch ist und trotzdem wird dem so eine Bedeutung beigemessen, dass der Deutsche Olympische Sportbund das machen muss, die Anerkennung aussprechen muss und so. Und der Teil nervt mich vor allem. Ansonsten Versagen, nee, würde ich sagen, im Moment läuft es ehrlich gesagt eigentlich ganz gut beim Verband und wir haben auch vor allem eine gute Truppe im Moment zusammen. Wir haben einen neuen Vorstand oder eine neue Vorständin dazu bekommen. Wir haben eine sehr aktive Geschäftsführerin, die wirklich sehr viel macht einfach und die ganze Zeit aktiv ist und das uns auch immer so ein bisschen Feuer unterm Arsch macht, auch allen Vorständen. Und die Truppe ist angenehm. Also es ist jetzt nicht so, wir haben ja jede Woche einen Joe Fix und es ist wirklich nicht so, dass da Leute dabei sind, auf die man irgendwie keinen Bock hat, sondern irgendwie man sieht, es passieren Dinge, es kommen auch Sachen voran und das ist irgendwie gut zu sehen. So, das insofern, nee, das ist im Moment eigentlich erfreulich.
Okay, du kommst heute, kommst du damit noch durch?
Ja, so.
Ich kann dir aber schon versprechen, dass natürlich in Zukunft die Vorbereitung wieder so sein wird, dass du dir auch andere Fragen stellen lassen musst. Das gehört einfach dazu.
Tue ich ja auch, aber du weißt ja, dass ich mittlerweile auch so ein gewiefter Funktionär bin, dass
man
ich
merkt es an deinen Antworten, dass du weißt, wenn du aufhörst, weißt du gar nicht mehr, wo du angefangen hast.
Richtig.
So, und das richtig. Ist wirklich deshalb, ich habe an dich immer geglaubt, ich habe das in dir gesehen, ich freue mich, dass du das so heute zelebrierst.
Können wir auch noch einen Satz zu dir sagen? Wir haben das ja nur in der Vorbesprechung gesagt. Das ist ja auch, wir müssen ja auch noch so ein bisschen Aussicht darauf haben. Also das hatten wir auch schon mal gesagt. Was passiert eigentlich in den nächsten Folgen? Und wir haben ja eine Sache auch schon gesagt, ne? Wir wollen ja auch verschiedene Gäste jetzt auch in Zukunft. Wir können natürlich auch, wenn jemand da zuhört und Lust hat, auch mal bei uns im Podcast mit dabei zu sein, kann er sich natürlich sehr gerne bei uns melden. Oh Gott, ich bin jetzt ein bisschen verzweifelt. Nein, es muss natürlich jemand sein, der auch was zu erzählen hat.
Ach so, okay.
Jetzt nicht irgendwer. So, Kreti und Pleti, kommt hier doch nicht rein.
So klein ist gerade.
Nein, nein. Aber für mich natürlich auch die Frage, wir können ja jetzt wieder ganz leise mal in die Richtung gehen. Ich spiele natürlich auch immer noch Padel. Wann stehen wir denn das nächste Mal wieder zusammen auf dem Padelplatz? Was ist denn da realistisch bei dir in deinem Genesungsprozess, wann du auch mal wieder Sport machen kannst?
Morgen.
Du kannst wieder Padel spielen?
Ja.
Sag das doch.
Ja klar, es geht auf jeden Fall.
Also du sahst noch ein bisschen humpelig aus vorhin.
Es ist in der Tat so, das ist wie so Zement ja. an einer Stelle.
Ja.
Das hat aber nichts mit der Sehne zu tun. Das dauert, und da bin ich ja kurz davor, bis zu einem Jahr und das ist wie eine Häutung bei einer Schlange. So, und dass sich die Verkapselung, also hinten sozusagen unter der Sehne, das erneuert sich und ich merke auch, wie das besser wird. Das heißt, es ist, vor allem wenn es ein bisschen kälter ist, brauche ich so ein bisschen.
Ja.
Aber es spricht nichts dagegen. Wir werden auf den Platz gehen. Wir werden auch auf dem Platz drehen. Wir wollen tolle Gäste. Wir wollen den Sport begleiten. Ja.
Wir wollen vor allem, das hatte ich dir ja auch schon mal so gesagt, ich habe die Zeit mit dir hier vermisst, dass wir hier regelmäßig zusammensitzen und quatschen. Jetzt mal abgesehen davon, dass du mir sympathisch bist, ist es auch eine Zeit, ich denke häufig nicht so viel über Padel nach, merke ich. Und wir haben ja auch eine Verabredung, also ich bereite mich ja auch nicht vor.
Genau.
Also bewusst. Wir gehen ja nicht zusammen und machen eine redaktionelle Vorbereitung und dann sagst du das und ich sag das und so, sondern es ist ja die Verabredung, du machst die Arbeit und genau. Ich komme und ich reagiere irgendwie drauf. Das ist für mich aber ein Moment, wo ich tatsächlich manchmal danach rausgehe und merke, jetzt hast du dich um Kopf und Kragen geredet oder nee, du hast jetzt wirklich über was nachgedacht, über das du eigentlich noch nie nachgedacht hast. Also manchmal ist es auch so, dass ich dann das erste mal beim Reden über Dinge nachdenke und das finde ich eigentlich total spannend, weil viele Dinge mache ich häufig instinktiv. Also im Geschäftsleben wie auf dem Padelplatz bin ich gar nicht so reflektiert und das ist für mich fast eine Art von Reflexion, die ich interessant finde, da so reingeworfen zu werden und deswegen freue ich mich
drauf. Und ich sag dir auch, ich freue mich da auch sehr und Themen gibt es genug, das hat man nicht nur heute gemerkt. Für uns ging es ja damals, jetzt haben wir einmal den Knopf gedrückt.
Ja.
Wir haben auch nur angerissen. Alleine für die nächsten Wochen gibt es genug Themen. Wir wissen noch nicht, ob in der nächsten Folge in 2 Wochen bereits ein Gast sein wird. Wir hoffen es. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus.
Ja.
Wenn nicht, werden wir beide, freuen wir uns ja auch drauf, weitermachen. Und Jasper, es war schön mit dir.
Auch sehr schön mit dir, Peter.
So, geht alle auf den Padelplatz. Viel Spaß draußen und wir hören uns in 2 Wochen.
Und verpasst die nächste Folge Padeltime nicht. Wir sind wieder da.
Come back. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Padeltime. Der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Padel-Podcast.